ähnlich, um sie regensicher unterzubringen. Und nun zum Thema, das wir uns gewählt haben. Und ich komme nicht umhin, zuvor einmal einige Irrwege aufzuzeigen, die je und dann in der Auslegung und Verkündigung begangen worden sind. Es hat einen Bruder gegeben, der hat immer wieder gesagt, es gibt in der Engelwelt, in der unsichtbaren Welt nicht nur weiß und schwarz, sondern dazwischen alle nur möglichen Grauschattierungen. Ist das wirklich wahr? Gott, der das Licht von der Finsternis schied, schon in der Schöpfung, hat auch hier eine ganz klare Scheidung vollzogen, wenn auch nach Offenbarung 12, Vers 4 ein Drittel der Engelwelt vom Drachen mit hinweggezogen worden ist in seinen Fall, so besteht doch hinsichtlich der Engelwelt des Lichtes etwas anderes. Und zwar das, was wir im Psalm 103 lesen. Und ich bitte Sie doch, auf dieses Wort einmal ganz besonders Acht zu haben. Psalm 103, ab Vers 19. Jahweh hat in den Himmeln festgestellt seinen Thron und sein Reich herrscht über das All. Preiset Jahweh, ihr seine Engel, ihr Gewaltigen an Kraft, Täter seines Wortes, Gehorsam der Stimme seines Wortes. Preiset Jahweh, alle seine Heerscharen, ihr seine Diener, Täter seines Wohlgefallens, nicht nur seines Ratschlusses, sondern auch seines Wohlgefallens. Preiset Jahweh alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft, preise Jahweh meine Seele. Ist es wirklich wahr, dass seitens der lichten Engelwelt eine Verführung der Leibesgemeinde stattfindet, wie man hier und da gesagt hat, dann hätte Gott allerdings einen gewaltigen Irrtum begangen, wenn er dieselben Engel ausgesandt hätte zum Dienst an denen, die errettet werden, wie wir hernach noch lesen werden. Wir kommen, wenn wir solche Behauptungen aufstellen, dass der Kampf der Leibesgemeinde auch gegen die Engelwelt des Lichtes gerichtet sei, ganz nahe an das heran, was Petrus und Judas einmal eine Lästerung von Herrlichkeiten bezeichnen. Unser Kampf ist gegen Fürstentümer und Gewaltige der Bosheit, Weltbeherrscher der Bosheit in der Himmelswelt, nach Epheser 6. Und wenn es je und dann Lichteserscheinungen gegeben hat, da und dort, mit scheinbaren Wundern und Zeichen, dann ist das zu bewerten, so wie es der Apostel Paulus in 2. Korinther 11 getan hat, ab Vers 12. Was ich aber tue, werde ich auch tun, auf dass ich denen die Gelegenheit abschneide, die eine Gelegenheit suchen, damit sie, worin sie sich rühmen, erfunden werden wie auch wir. Denn solche sind falsche Apostel, Lügenapostel, betrügerische Arbeiter, welche die Gestalt von Aposteln Christi annehmen. Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichtes. Es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt als Diener der Gerechtigkeit annehmen, deren Ende nach ihren Werken sein wird, und zwar mit Recht. Also, der Satan und seine Mächte, sie können erscheinen in Lichtesgestalt. Da erheben sich natürlich Einwände. Das Neue Testament sagt uns ja immer wieder, Das Gesetz sei durch Engel geredet, vermittelt und angeordnet worden. Das sind die drei Stellen. Durch Engel geredet, vermittelt und angeordnet. Da hat man etwas gesagt, das so in der Heiligen Schrift leider oder Gott sei Dank nicht zu finden ist. Man sagt, in einer himmlischen Ratsversammlung hätten die Engel das Gesetz konzipiert und dem lebendigen Gott vorgeschlagen. Und obwohl Gott mit diesem Engelgesetz nicht einverstanden war, habe er ihnen den Vortritt gelassen und habe gesagt, nun gut, dann sollt ihr euren Willen haben, aber damit diese Speise den Menschen ein wenig besser schmeckt, gebe ich noch ein Gewürz hinzu, das ist ein wenig prophetischer Schatten. Wo steht das geschrieben? Und ich war deshalb erfreut, als ich bei bedeutenden Auslegern wie Schlatter, aber auch bei Heinrich Langenberg einen Hinweis fand vor Jahren, wo haben denn die Engel das Gesetz geredet, vermittelt und angeordnet, allerdings im Auftrag Gottes, am Berge Sinai und nirgendwo anders. Sie waren die Mittler der Legislative, des Gesetzes Jehovas, des Gesetzes Jahwes. Und schauen Sie ins Alte Testament hinein, einige hundert Male wird dieses Gesetz, das ja ein Pädagoge auf Christus hin war, als das Gesetz des Herrn, als das Gesetz Jahwes bezeichnet, weshalb die Männer des Alten Bundes darüber frohlocken konnten und sich freuen konnten über Gottes Gesetz, wie einer, der große Beute findet. Nein, am Berge Sinai. Wissen Sie, der Briefträger darf höchstens die Botschaft überbringen. Er hat aber die Botschaft nicht verfasst. Und er kann auch nicht behaupten, dass sie von ihm stamme. Sie sind nichts anderes als Mittler, so wie es in 5. Mose 33, 2 bis 3 heißt. Jahwe ist vom Sinai hergekommen, ist ihnen aufgegangen von Seir. Er ist hervorgestrahlt von dem Berge Paran und ist gekommen von heiligen Myriaden. Aus seiner Rechten ging Gesetzesfeuer für sie hervor. Ja, er liebt die Völkerstämme, alle seine Heiligen sind in seiner Hand. Also, sie waren Mittler in der Übergabe des Gesetzes, verbunden mit vielen Zeichen und Wundern, Feuerzeichen und Rauchzeichen und einem Beben des Berges Sinai. Und Moses war der Mittler der Exekutive. Er übernahm von ihnen das Gesetz und gab es dem Volke Gottes weiter. Dort am Berge Sinai. Ein letzter Einwand. Steht nicht in Galater 1 geschrieben, selbst wenn Engel vom Himmel kämen und euch etwas anderes verkündigten als Evangelium, als das, was wir euch verkündigt hatten, dann seien sie verflucht. Und daraus hat man geschlossen, dass wirklich Engel Gottes das Bemühen hätten, das Evangelium der Gemeinde zu verfälschen. Aber achten Sie bitte einmal auf diesen Konjunktiv des Absurden. Selbst wenn ein Engel vom Himmel käme, und dann sagt Paulus, selbst wenn wir, ich, Paulus mit meinen Mitarbeitern, euch etwas anderes verkündigten als Evangelium, als das, was wir euch bisher verkündigt haben, dann seien auch wir verflucht. Also auch Paulus stellt sich unter dieses Urteil. Das ist natürlich ganz und gar unmöglich, dass Paulus jemals das Christus-Evangelium verfälscht hätte. Es ist ganz und gar unmöglich, dass Diener seines Wohlgefallens und Engel Gottes das Evangelium verfälschen wollen. Und nun schauen wir hinein und stellen die Tätigkeit der Engel, der Lichtesengel im Leben Jesu, ihrer Tätigkeit im Leben der Gemeinde Jesu Christi gegenüber. Da dürfen wir zunächst einmal sagen, sie sind Herolde Gottes und sie begehren hineinzuschauen in das Geheimnis des Evangeliums. Ich lese aus dem Weihnachtsevangelium aus Lukas 2, ab Vers 8. Und es waren Hirten in selbiger Gegend, die auf freiem Felde blieben und des Nachts Wache hielten über ihre Herde. Und siehe, ein Engel Jahwes. Wenn Sie die Elberfelder haben, da ist des klein gedruckt, es steht nicht im Grundtext. Der Herr ohne Artikel heißt immer Jahwe, so wie in der Septuaginta. Und siehe, ein Engel Jahwes stand bei ihnen und die Herrlichkeit Jahwes des Herrn umleuchtete sie. Also die Schekina, die Herrlichkeitswolke Gottes. Und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Pastor Wilhelm Busch hat hier einmal gesagt, wenn das solche Engel gewesen wären, wie sie in der Kunst abgebildet werden, dann hätten sie sich nicht gefürchtet, dann hätten sie bestenfalls gekichert. Und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich evangelisiere euch große Freude. So heißt es wörtlich. Er verkündigt also Evangelium. Ich evangelisiere euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute in Davids Stadt ein Retter geboren, welcher ist Hamashiach Yahweh, der Messias Yahwehs, der Christus des Herrn oder der Messias Yahweh selbst, der ins Fleisch gekommen ist. Und dies sei euch das Zeichen, ihr werdet das Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Heerscharen, welche Gott lobten und sprachen, Herrlichkeit Gott in der Höhe, und Friede auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens. Das heißt, in den Menschen, die er erwählt hat, zu Gliedern des Leibes Christi und zu Kindern Gottes. Sie sind also hier Herolde Gottes mit einer ganz bestimmten Botschaft, die sogar als Evangelium bezeichnet wird. Allerdings müssen wir hier feststellen, was in 1. Petrus 1, Vers 10 bis 12 steht. Über diese Errettung haben Propheten nachgesucht und nachgeforscht. Sie haben von der euch erwiesenen Gnade geweissagt, indem sie forschten, auf welche und welcherlei Zeit der in ihnen wirksame Geist Christi hinwies. Als er von den Leiden, die auf den Messias kommen sollten, und von den Herrlichkeiten danach im Voraus schon ein Zeugnis ablegte. Euch wurde das Evangelium verkündigt durch den vom Himmel gesandten Heiligen Geist, in welche Zusammenhänge Engel hineinzuschauen begehren. Ja, das ist wahr. Wir sind, was die Heilsverwirklichung anbetrifft, die Ersten, die das Heil ergreifen, weil wir aus der Sünde heraus und aus dem Tode fern von Gott heraus errettet worden sind. Und jene Lichtesengel, jedenfalls die, die nicht gefallen sind, werden, was die Heilsverwirklichung Gottes anbetrifft, die Letzten sein. Denn Erste werden Letzte sein und Letzte werden Erste sein. Und deshalb schauen sie vornüber gebeugt in die Zusammenhänge des Evangeliums hinein, oder sie begehren es jedenfalls. Sie begehren aber nicht, das Evangelium der Gnade und der Herrlichkeit zu zerstören. Herolde Gottes, mit dem Begehren hineinzuschauen, was muss das für sie gewesen sein? Dass Yahweh Sabaoth, Der Herr der Himmelsheere, die nach Myriaden mal Myriaden zählen, dort in der Krippe des Höhlenstalles in Bethlehem, als ein Kindlein in Fleisch und Blut geboren worden ist. Was für ein Staunen muss das in ihnen erregt haben. Und so ist es auch, wenn Menschen wiedergeboren werden, im Gleichnis der Geburt Christi. Sie werden ja einmal im 1. Petrusbrief neugeborene Kindlein genannt. Auch daran haben die Engel im Himmel Freude. Hat es nicht der Herr Jesus gesagt, die Engel im Himmel werden Freude haben über einen jeden Sünder, der heimkehrt zu Gott, der umkehrt, der Buße tut? Da dürfen wir das Weihnachtsgeschehen der Freude, der Licht des Engel, auch darauf beziehen, wenn Menschen zum Glauben kommen. Die zweite Aufgabe, die Lichtesengel im Auftrag Gottes zu erfüllen haben, ist die Diakonie oder der Dienst. Da denken wir an die Versuchung Jesu. Er wurde ja bei seiner Solidaritätstaufe im Jordan, wo er sich identisch erklärte durch diese Taufe mit den Sündern, obwohl in ihm keine Sünde war, mit der Fülle des Heiligen Geistes ausgestattet, die er brauchte zum Vollzug seines Messiasamtes. Da möchte ich Ihnen einmal eine Frage stellen. Nachdem dort der Geist in seiner siebenfältigen Fülle auf den Messias und in den Messias hineingekommen war und fortan auf ihm ruhte und in ihm blieb, was war da sein erstes Amt, seine erste Aufgabe, sein erstes Tun? Er trieb ihn in die Wüste hinaus, damit er dort von dem Teufel versucht würde. Weil es für ihn nur eine Möglichkeit gab, den Sohnes Gehorsam, den er in vollkommener Weise seit Ewigkeiten besaß, nunmehr zur Vollendung zu bringen, in der Konfrontation mit der Versuchung, mit der Sünde und mit dem möglichen Fall. Sohnesgehorsam. Und nachdem er diesen Gehorsam erfüllt hatte und geleistet hatte, kamen die Engel Gottes und dienten ihm. Und das sind die beiden Eckpunkte. Er war bei den wilden Tieren in der Wüste, er wurde vom Satan versucht und die Engel Gottes kamen und dienten ihm. Das ist auch unsere Position, die wir Söhne und Kinder Gottes sind, die wir in der Versuchung, den Gehorsam der Söhne zu erweisen haben. Der Mensch, der zwischen Tier und Engel steht, auch anatomisch, auch in seiner Existenz. Das ist hier der Sohn Adams, der Menschensohn, der bei den wilden Tieren war, der von dem Satan versucht wurde, dem aber dann die Engel Gottes dienten. Und dann wurde er mit einer unerhörten neuen Vollmacht ausgerüstet und in der Kraft des Heiligen Geistes verkündigte er das Evangelium Gottes in Galiläa. Also Geistessalbung, Versuchung, Erweisung des Sohnes Gehorsams, Dienst der Engel und dann erneute Vollmacht. Und dazu, zu dieser Aufgabe der Diakonie des Dienstes, lesen wir Hebräer 1, 13 bis 14. Zu welchem der Engel hat er jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße? Sind sie nicht alle liturgisch amtende Geister, die zur Diakonie ausgesandt worden sind, um derer willen, welche die Errettung ererben sollen? Also ein doppeltes Amt. Liturgie im Gottesdienst der Himmel und Diakonie für die, die Errettung ererben sollen. Und dazu gehören wir als Glieder des Leibes Christi ja ganz gewiss auch. Und das kann man nicht einfach hinwegwischen, weil es im Hebräerbrief steht, zumal die Kennzeichen sich mehren, dass der Hebräerbrief der 14. Brief des Apostels Paulus war. Aber auf diese Indizien kann ich jetzt nicht näher eingehen. Und ich glaube, Gott hat sich nicht geirrt, als er diese Lichtesengel zur Diakonie aussandte, um derer willen, welche die Errettung ererben sollen. Eine weitere Aufgabe der Engelwelt ist die der Stärkung für Müde und Schwache, die im Leiden zu versagen drohen. Und da finden wir den Herrn Jesus im Garten Gethsemane. Und in Lukas 22 lesen wir ab Vers 41, und er zog sich ungefähr einen Steinwurf weit von ihnen zurück, kniete nieder, betete und sprach, Vater, wenn du diesen Kelch von mir wegnehmen willst, das wäre gut. Doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Wenige Kapitel vorher hat der Sohn Gottes gesagt, soll ich den Kelch nicht trinken, den mir der Vater geben wird? Ich möchte hierzu einmal meine exegetisch begründete Meinung sagen. Dieser Kelch, das war nichts anderes als das Letzte seines Leidens. Eine letzte Leidenstiefe. Und da ging es nicht um das Sterben und da ging es nicht um das Angenageltwerden an das Kreuz. Und da ging es darum, dass er am Pfahl leiden müsse wie die Schlange am Pfahl. Wie der Verursacher des Urbösen, das im Weltenall herrscht, von Gott zum Fluche und zur Sünde gemacht. Jene Stunden, wo er getrennt war von dem lebendigen Gott, von seinen Augen, von seinem Licht, von seiner Liebe, von seinem Leben, von dem Zufluss seines Geistes. Das war der Kelch. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, und das heißt ein Engel Gottes, der ihn stärkte. Und als er in ringendem Kampfe war, betete er heftiger. Es wurde aber sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Da hat sich das erfüllt, was im Fluch über Adam gesagt wird, im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen, Dornen und Disteln wird das Land dir tragen. Und da trug dann dieser Menschensohn den Dornenkranz. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte, offensichtlich gesandt von dem lebendigen Gott. Das hat der Herr Jesus nicht verachtet, das wollen auch wir nicht verachten, wenn Gott solch eine Sendung uns gegenüber vollzieht, dienende Darreichung von Kraft im Leiden, von neuer Zurüstung, dass natürlich der innewohnende Heilige Geist selbst eine solche Engelstärkung bei weitem übertrifft, der in uns glaubt und weiter glaubt und uns weiterträgt, selbst dann, wenn wir meinen, nicht mehr glauben zu können, das ist klar. Und dennoch, er stärkte ihn. Wissen Sie, als Paulus auf dem Schiff nach Rom gebracht wurde, hat er auch eine solche Stärkung erfahren. Es waren ja auf diesem Schiff mit ihm zusammen 276 Männer. Das ist eine ganz heilige Zahl in der Heiligen Schrift, 12 mal 23. Und in Vers 37, wo es heißt, wir waren aber 276 Seelen, haben die Buchstaben auch den Zahlwert 276. Aber das nur in einem Nebensatz, weil es hier eine sehr bedeutsame symbolische Zahl ist. Aber nun der Text hinsichtlich des Schiffes, das von den Wogen und Wellen fast zertrümmert worden ist, wo sie in die Höhe stiegen und dann wieder in das Wellental hineinstürzten, so wie es im Psalm 107 geschrieben ist, wo es heißt, da verzagte in ihnen ihre Seele, sie schrien zum Herrn und er erbarmte sich ihrer. Dort heißt es in Apostelgeschichte 27, Vers 22 bis 26, in der Ansprache des Apostels Paulus an die Soldaten und an die Männer der Schiffsbesatzung. Und jetzt ermahne ich euch, guten Mutes zu sein, denn kein Leben von euch wird verloren gehen, nur das Schiff. Denn ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, stand in dieser Nacht bei mir und sprach: Fürchte dich nicht, Paulus. Du musst vor den Cäsar gestellt werden. Und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. Das war ein Geschenk Gottes an Paulus, dass auch die anderen, selbst die fluchenden Leute der Besatzung und der Soldaten, mitgerettet worden sind. Darum seid guten Mutes, ihr Männer, denn ich vertraue Gott, dass es so sein wird, wie zu mir durch den Engel geredet worden ist. Und dann nahm er Brot, dankte und brach und sagt: Nun nehmt auch eine Stärkung zu euch, damit ihr die kommende Katastrophe überleben könnt. Da möchten wir fragen, bei diesem Beistand für Paulus im Schrecken der Nacht auf dem sturmbedrohten Schiff durch den Engel des Lichtes, genügt es nicht, wenn Jesus im Schiff mit uns durch Sturm und Wellen fährt, vorausgesetzt, dass er noch im Schiff der Kirche und der Gemeinde ist? Wir können Gott nicht vorschreiben, wie er uns dient. Und wenn er uns durch Lichtesengel dient, dann wollen wir es dankbar annehmen. Wissen Sie, liebe Geschwister, wenn uns einmal der Vorhang zurückgezogen würde und wir in die anderen Dimensionen hineinschauen könnten, was für ein Kampf um uns ausgefochten wird durch dunkle Mächte und wie uns der Beistand der Lichtesmächte zuteil wird, uns, die wir jetzt schon Anteil haben am himmlischen Jerusalem und an Myriaden von Engeln und an der Gemeinde der Erstgeborenen in den Himmel und an jener wunderbaren Allfestversammlung, von der Hebräer 12 redet. Viertens. Und da wurde Jesus nun am Kreuz angenagelt. Und das Brett über seinem Haupt trug die volle Inschrift: Jeshua Hanosri Vehamelech HaYehudim. Jesus, der Nazarener, der König der Juden. Wer Hebräisch kann, das We steht für die Apposition, für das Komma, das wir setzen würden. Und die Anfangsbuchstaben dieser Aussage bedeuten den hochheiligen Namen Yahweh, Jod, He, Waf, He, so wie es die Juden gebrauchten. Sie kennen vielleicht das Lied von Paul Gerhardt: Befiehl du deine Wege, wo dann jeder Vers mit einem Wort dieses Psalmverses beginnt. Und so haben es die Juden auch gemacht. Und da verstehen wir es, dass die hohen Priester und Schriftgelehrten zu Pilatus kamen, dass sie sagten: Weg mit dieser Tafel! Da musst du etwas anderes hinschreiben. Dass er gesagt habe, er sei der König der Juden. Aber da möchte ich Ihnen einmal etwas sagen. Bei der Taufe des Herrn Jesus erscholl die Stimme Gottes vom Himmel bei der Sendung des Heiligen Geistes: Dieser ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auch bei der Verklärung, wo die Schechina, die Lichteswolke Gottes, erschien und Elias und Mose verklärt neben Jesus standen, der in der Herrlichkeit seiner Wiederkunft dort sich geoffenbart hatte, um das kommende Reich den Jüngern anzudeuten. Auch da erscholl das Wort Gottes: Dieser ist mein lieber Sohn, auf ihn höret. Und als nach Johannes 12 die Hellenen kamen, jene Delegation der Griechen, mit der Bitte, wir wollen Jesus gerne sehen, aber mit der noch größeren Bitte, wann offenbarst du endlich deine Herrlichkeit, dein Reich, auch für die Völker dieser Welt? Auch wir warten auf dich, den Messias, der das Friedensreich bringt. Da hat er ihnen eine zurückweisende Antwort gegeben. Vater, was soll ich sagen? Etwa rette mich aus dieser Stunde, aber dazu bin ich ja in diese Stunde gekommen. Das Heil kann nur dadurch entstehen, dass ich in den Tod hineingehe. Da erscholl die Stimme vom Himmel: Ich werde dich verklären, ich habe dich verklärt und ich werde dich noch einmal verklären. Und als nun Jesus am Kreuz hing, da erscholl keine Stimme Gottes. Nur die Stimme der Lästerer und derer, die ihn verspotteten und verhöhnten: Steige herab vom Kreuz. Du hast gesagt, Gott habe Wohlgefallen an dir. Der erscheine jetzt und rette dich. Dann wollen wir unsere Knie beugen. Aber kein Wort Gottes. Schweigen lastete über dem Kreuz. Und es erschien auch kein Engel Gottes, der ihn stärkte oder der ihm zur Seite stand, obwohl 12 Legionen Engel, und das sind ungefähr 72.000 Engel, marschbereit dort oben standen, um bei einem Befehl Gottes den Messias dort herauszuholen. Nichts geschieht. Denken wir an 1. Mose 22. Da geht Abraham mit seinem Sohne Isaak zum Moria und seine Knechte, die ihn begleitet hatten, die müssen zurückbleiben. Und auch der Esel, der das Holz getragen hat, muss zurückbleiben. Und er lädt nun das Holz auf den Rücken seines Sohnes. Und er selbst trägt das Feuer in einem Kessel und das Messer. Die Knechte müssen zurückbleiben. Und die Knechte Gottes sind die Engel. Sie können nur von Ferne schauen, was da geschieht. Dass Yahweh selbst am Kreuz verblutet, Yahweh Sabaoth, der Herr der Engelheeren, der Sohn des lebendigen Gottes. Und ich möchte hier erinnern an das Leiden der Gemeinde im Zeichen des Kreuzes. Wenn es in Epheser 3, Vers 10 bis 13 einmal heißt, dass in der Gegenwart durch die Glieder der Gemeinde die buntfarbige Weisheit Gottes den Fürstentümern und Gewaltigen in der Himmelswelt verkündigt wird oder proklamiert wird, dann bedeutet das nicht, dass wir ihnen gelehrte Vorträge halten. Ich bin allerdings auch überzeugt, dass die Engelwelt, Lichte, aber auch die Finstere, auch unseren Worten lauscht. Aber das ist es nicht, was hier gemeint ist. Die buntfarbige Weisheit Gottes offenbart sich darin, dass durch die ungezählten Leiden, Versuchungen, Nöte, Drangsale, die die Glieder am Leibe des Christus in dieser Welt durchzustehen haben, diesen Mächten die Weisheit Gottes verkündigt wird. Es ist die Weisheit des Kreuzes, dass durch das Kreuz der Sieg errungen wird oder auf uns angewendet, dass denen, die Gott lieben und die nach Vorsatz berufen sind, dass all zum Guten angeordnet ist, alle Dinge zum Guten dienen müssen. Das ist buntfarbige Weisheit. Wenn Jesus an jenem Tage einmal von diesen Mächten gefragt wird, wo hast du gelitten? Bist du jemals schizophren gewesen? Wann hast du TBC gehabt? Wann hat der Krebs dich zerfressen? Dann wird er auf den oder auf jenen seiner Glieder weisen, die seine Glieder an seinem Leibe sind, und wird sagen, ich habe das ganze Elend in meinen Gliedern durchmessen. Aber letztlich dient es ihnen zum Guten, nämlich das Gute, das darin besteht, dass das Bildnis des erstgeborenen Sohnes in ihnen unter Leiden ausgestaltet wird, durch den Heiligen Geist. Aber noch einmal, am Kreuz finden wir die Engel nicht, denn es ist ein Geheimnis. Nach 1. Korinther 2 heißt es ganz eindeutig, wenn die Fürstentümer und Gewalten dieses Äons gewusst hätten, dass durch ihren Mordanschlag am Kreuz, wo sie den Erben des Weinberges töten wollten, der Sieg Gottes errungen würde über sie, dann hätten sie den Herrn der Herrlichkeit, Jahwe Zebaoth, nie und nimmer gekreuzigt. Das ist ein wichtiges Wort. Fünftens. Bei der Auferstehung Jesu Christi, da finden wir die Engel wieder. Der Stein ist abgewälzt von der Grabeshöhle. Ein Engel, ein Jüngling, sitzt im Inneren des Grabes, verkündigt den Frauen die Botschaft der Auferstehung. Was suchet ihr den Lebendigen bei den Toten? Später sind es zwei Männer im Gewand des Blitzstrahls, also einer unerhörten Lichtesfülle. Sie geben das Zeugnis des Sieges und der Auferstehung des Lebensfürstens. Und auch wir dürfen beim Herrenmahl ihn immer wieder in Erinnerung bringen und seinen Sieg verkündigen bis zu seiner Wiederkunft. Seinen Tod verkündigen, und das heißt seinen Sieg, den er im Tod und durch den Tod hindurch errungen hat. Da heißt es, jedes Mal dann, wenn ihr dieses Brot brechet und diesen Kelch trinket, tut dieses zu meinem Gedächtnis. Und da hat man daraus gemacht, das ist ein Gedächtnismahl, damit wir uns wieder einmal an den Herrn Jesus erinnern. Liebe Geschwister, brauchen wir das
monatlich oder gar allwöchentlich, wie es die Versammlung tut, eine Erinnerung an den Herrn Jesus? Oder ist es vielmehr so, dass jeder, der im Glauben steht und durch den Heiligen Geist Kind Gottes ist, ständig Jesus im Herzen trägt? Steht nicht da, dann tut diese für euer schwaches Gedächtnis, sondern zu meinem Gedächtnis, um ein Gedächtnis zu erinnern, zu errichten seiner Wunder.
Und die Aktion seines Todes am Kreuz und seines Sieges über alle Finsternismächte bis zu seiner Wiederkunft. Die Hinaufverkündigung, wie es eigentlich heißt. Da dürfen wir an Psalm 23 denken, wo es so wunderbar heißt, du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Auch den Finsternismächten verkündigen wir den Tod Jesu Christi, der sie am Kreuz entwaffnet und ausgezogen hat und der sie an den Pranger gestellt hat und durch das Kreuz über sie einen Triumph abgehalten hat. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde, aber schon gar angesichts der zuschauenden Lichtesmächte. Du salbest mein Haupt mit Öl, im Öl des Geistes. Und da ist unser Haupt natürlich zunächst Jesus Christus. Und von ihm, dem Haupte, fließt dieses Öl des Geistes herab bis zu den Säumen seines Gewandes, bis zu seinen letzten Gliedern, bis zu seinen Füßen, wie es im Psalm 133 von dem hohen Priestern gesagt wird. Du salbest mein Haupt mit Öl. Und dann heißt es, du schenkest mir voll ein. Da sind wir als Gäste an seinem Tisch auch geladen, vom Kelch der Segnung zu trinken. Und nun sind die Engel wieder zugegen bei der Himmelfahrt Jesu, das heißt bei seiner Thronerhöhung, bei seiner Inthronisation zur Rechten Gottes. Und dort sagen sie ja zu den versammelten Jüngern, nachdem Jesus von der Schechina, von der Lichteswolke Gottes, in die anderen Dimensionen der unsichtbaren Welt zurückgenommen worden war: Ihr Männer von Galiläa, was stehet ihr hier und schauet hinauf zum Himmel? Dieser Jesus wird in der gleichen Weise wiederkommen, wie er ihn zum Himmel habt auffahren sehen. Also er wird kommen mit der Wolke Gottes, mit der Schechina, dem Zeichen des Adams Sohnes, nach Daniel 7. Denn dort wird er ja in der Wolke vor den Alten an Tagen gebracht, damit er Reich und Würde und Ehre und Macht von ihm empfange. Im Hinblick auf diese Thronerhöhung heißt es in Hebräer 1, Vers 6, alle Engel Gottes werden ihn anbeten. Zunächst einmal damals die Lichtesengel, später alle Engel Gottes. So wie es in 1. Timotheus 3, Vers 16 in jenem urchristlichen Glaubensbekenntnis heißt, er wurde gesehen von den Engeln. Und so müssen wir Psalm 24 nicht als Weihnachtspsalm oder als Adventspsalm verstehen, sondern als Psalm seiner Thronerhöhung und Himmelfahrt. Wir kennen diesen Psalm alle. Dort heißt es, wer wird steigen auf den Berg Jahwes und wer wird stehen an seiner heiligen Stätte? Der eine, der unschuldiger Hände und reinen Herzens ist. Das wissen wir, wer das ist. Der nicht zur Falschheit erhebt seine Seele und niemals zum Betruge geschworen hat in seinem Wort. Er wird Segen empfangen von Jahwe und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Dies ist das Geschlecht derer, die nach ihm trachten, die dein Angesicht suchen. Jakob, Sela, empor. Erhebet ihr Tore eurer Häupter, erhebet euch Pforten der Urzeit, dass einziehen könne der König der Herrlichkeit. Und diese Pforten der Urzeit sind Mächte. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Jahwe stark und mächtig. Jahwe mächtig im Kampf. Das ist nicht Bethlehem, sondern das ist die Himmelfahrt und Thronerhöhung Jesu Christi. Erhebet ihr Tore, eure Häupter, erhebet euch Pforten der Urzeit, das einziehe der König der Herrlichkeit. Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit? Jahwe der Heerscharen, er ist der König der Herrlichkeit. Sela empor. Und so denken wir noch einmal an Hebräer 1, Vers 13 bis 14, wenn wir an die Anbetung der Engel denken und an ihre Liturgie. Zu welchem der Engel hat er jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße? Sind sie nicht alle liturgisch amtende Geister, die zur Diakonie ausgesandt wurden, um derer willen, welche die Errettung erehren sollen? Es ist also auch Anbetung und Liturgie, die diese Mächte zu erfüllen haben. In Kolosser 2 erwähnt der Apostel Paulus einmal Irrlehrer der Gnosis. Die letzten Endes im Nichtverschonen ihres Leibes ihre fromme Begierde befriedigen wollen. Zur Befriedigung des Fleisches steht da. Und dann heißt es von diesen Leuten, dass sie in eigenwilliger, sogenannter Demut einhergehen, um sich zu tarnen, und dass sie in der Anbetung der Engel stehen. Da hat ein Bruder gesagt, das soll heißen, dass wir nicht wie die Engel anbeten sollen, sondern dass wir als Glieder der Gemeinde Jesu und des Leibes Christi in einer ganz anderen Weise Gott anbeten müssen. Ich habe hier ein großes Fragezeichen. Jesaja 6, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll, dürfen wir das nicht beten? Angesichts des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, ein dreimaliges Heilig, getrieben von tiefer Gottesfurcht. Oder ich erinnere an die wunderbaren Anbetungshymnen der Offenbarung, die gleichsam ein Gerüst für die endzeitlichen Gerichte bilden. Denn die Gerichte erfüllen die Ziele der Liebe Gottes. Es sind heimsuchende Gerichte. Und deshalb immer wieder diese Hymnen, auch in der Engelwelt. Ich lese nur einmal Offenbarung 5, 11 bis 14. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron her und um die lebendigen Wesen und die Ältesten. Und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende. Das ist also eine Rechenaufgabe. Myriaden mal Myriaden. Höher ging's nicht im Hebräischen. Und Tausende mal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen, würdig ist das geschlachtete Lamm zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Herrlichkeit und Segnung. Und jedes Geschöpf im Himmel, auf der Erde und unter der Erde beugte sich vor dem Lamm, und die Ältesten des Himmels nahmen ihre Kronen vom Haupt und warfen sie vor dem Lamme nieder in den Staub, so wie wir es einmal tun werden, falls wir jemals gekrönt werden sollten. Ist das nicht eine Anbetung, eine Liturgie, in die wir einstimmen könnten? Nein. Anbetung der Engel bei diesen Gnosis-Leuten, bei diesen Irrlehrern, das war der Irrtum. Sie könnten, indem sie Engel anbeteten, sich Stufe für Stufe zu Gott emporarbeiten und schließlich in einen Vollendungszustand gelangen. Aber was sagt ein Engel Gottes? Der Engel Gottes sagt, als Johannes am Ende der Offenbarung vor seinen Füßen niederfallen will, um ihn anzubeten, bete mich nicht an. Siehe, ich bin dein Mitknecht und der Mitknecht aller deiner Brüder, die vollendet werden. Bete mich nicht an. Wenn jemals ein Wesen, das uns erscheinen würde, von uns Anbetung fordern würde, dann wüssten wir sofort, das ist kein lichtes Engel, sondern das ist ein Satansengel in Gestalt eines lichtes Engel. Aber die Engel stehen in der Anbetung und sie verstärken die Gebete der Heiligen. Die Gebete der Heiligen werden ja in der Offenbarung geschaut als ein Rauchwerk, das vom himmlischen Räucheraltar emporsteigt zu dem lebendigen Gott. So wie das Räucherwerk in der Stiftshütte, worüber wir morgen noch reden werden. Und da lesen wir in Offenbarung 8, Vers 1 bis 5 ein geheimnisvolles Wort. 7 Posaunenengel werden uns dort vorgestellt. Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar, an den Räucheraltar, des himmlischen Heiligtums, und er hatte ein goldenes Räucherfass, und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben, damit er es den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar zugebe, der vor dem Throne ist, und der Rauch des Räucherwerks stieg zusammen mit den Gebeten der Heiligen auf aus der Hand des Engels vor Gott. Dem widerspricht nicht, dass dann, wenn wir nicht wissen, was wir beten sollen und wie es sich gebührt vor dem Heiligen Gott, dass dann der Heilige Geist, der in uns wohnt und der in uns den Niedrigkeitsweg geht, unsere Gebete in einer gotteswürdigen Weise unter unaussprechlichen Seufzen vor den Vater trägt. Das widerspricht dem nicht. Aber die Gebete der Heiligen sind eingeschlossen in die himmlische Liturgie von Myriaden mal Myriaden Lichtesengeln. Und schließlich als Letztes, auch bei der Wiederkunft des Herrn Jesus sind die Engel Gottes beteiligt. Da haben wir in seiner Parousie, das heißt in seiner unsichtbaren Gegenwart, zur Entrückung und Vollendung der Gemeinden und zur Auferstehung der Toten in Christo die Stimme des Fürstenengels. Offensichtlich ist der Fürstenengel Michael gemeint, der nach Daniel 12 für die Stämme Israels in jenem endzeitlichen Kampf eintritt. Die Stimme des Fürstenengels, ein Kommandoruf, und die Gottesposaune, die ertönen wird, wenn wir in einem Nu, in einem Augenblick verwandelt und zu ihm hin entrückt werden und die Toten in Christo unverweslich auferstehen werden. Und auch bei seiner Epiphanie, das heißt bei seiner sichtbaren Wiederkunft mit allen seinen Heiligen, auch da sind die Engel Gottes wieder beteiligt. Und wir werden sicher erinnert an das Wort, das wir vorhin lasen, dass er das Gesetz gab, begleitet von Myriaden von Engeln. 2. Thessalonicher 1, ab Vers 7. Oder Vers 6. Wenn es anders bei Gott gerecht ist, Drangsal zu vergelten denen, die euch bedrängen, und euch, die ihr bedrängt werdet, Ruhe gemeinsam mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel, die da geschieht, zusammen mit den Engeln seiner Macht, in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung gibt denen, die Gott nicht kennen und denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorchen, welche Strafe leiden werden, äonisches Verderben, weg vom Angesicht des Herrn und entfernt von der Herrlichkeit seiner Stärke, wenn er kommen wird, um an jenem Tage verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in allen denen, die geglaubt haben, begleitet von Myriaden von Engeln. Und wenn hier ein ernstes Wort darüber gesagt wird, dass es Vergeltung geben wird in flammendem Feuer für alle die, die nicht geglaubt haben, die diese Möglichkeit hatten in ihrem Leben, sich hinzuwenden zu dem lebendigen Gott, dann wollen wir das ernst nehmen. Was bin ich froh, dass das nicht Judas geschrieben hat, sondern der Apostel Paulus. Sie verstehen es. Da haben die Engel die Aufgabe der Sammlung, so wie es Jesus gesagt hat, Sammlung der Ernte, Scheidung des Weizens von dem Giftweizen, Scheidung derer, die wirklich wiedergeboren sind, von denen, die nur ein Scheinleben der Frömmigkeit geführt haben. Gottes Gericht am Ende des gegenwärtigen Zeitalters. Sie haben vielleicht schon einmal im Fernsehen eine Vereidigung gesehen. Vereidigung von Bundeswehrsoldaten. Da stehen sie angetreten, werden Fackeln hochgehalten, da ertönt der große Zapfenstreich, erst vorn die Fahne und eine Abordnung der Soldaten spricht stellvertretend den Fahneneid. Und so gibt es eine feierliche Vereidigung, unter die der Apostel Paulus seinen jungen Mitarbeiter Timotheus stellt. 1. Timotheus 5, Vers 20 bis 21. Ich bezeuge ernstlich vor Gott und vor Christus Jesus und vor den auserwählten Engeln, dass du diese Dinge ohne Vorurteil beobachtest, indem du nichts nach Menschengunst tust und die Sünder überführst vor allen. Ich bezeuge ernstlich vor Gott und vor Christus Jesus und vor den auserwählten Engeln. Auge in Auge wird hier Timotheus dem lebendigen Gott gegenübergestellt. Auge in Auge steht er seinem geliebten Herrn Jesus Christus gegenüber. Auge in Auge auch jenen Lichtesengeln, die uns dienen. Und 2. Timotheus 4, 1, noch einmal eine solche Vereidigung. Ich bezeuge ernstlich vor Gott und vor Christus Jesus, der da richten wird, Lebendige und Tote, und bei seiner Erscheinung, bei seiner Epiphanie und seinem Reich. Predige das Wort, bestehe darauf in gelegener und ungelegener Zeit, überführe, strafe, ermahne, verbunden mit aller Langmut und Lehre.